Sternengeschichten Folge 373, 1992 QB1. 1992 QB1 ist ein Asteroid, einer von Milliarden, die in unserem Sonnensystem ihre Runden zwischen den Planeten ziehen. Es ist aber auch ein ganz besonderer Asteroid, ein Himmelskörper, der bei seiner Entdeckung unser Bild des Sonnensystems erweitert hat und Namensgeber einer völlig neuen Klasse von Objekten geworden ist. Ein Himmelskörper, der uns einen Blick in die Vergangenheit erlaubt und der nach seiner Entdeckung sogar kurzfristig als Planet bezeichnet worden ist. Ich habe schon in Folge 2 der Sternengeschichten erklärt, wie Himmelskörper ihre Namen bekommen. Aber auch ohne die Details zu kennen, liegt's nahe zu vermuten, dass das Objekt mit der Bezeichnung 1992 QB1 im Jahr 1992 entdeckt worden ist. Und genau das ist auch der Fall. Es war der 30. August 1992 und es war die Mauna Kea Sternwarte in Hawaii, von der aus die Beobachtung gemacht worden ist. Verantwortlich für den Fund waren der britische Astronom David Clifford Chebbit und seine damalige Doktorandin Jane Lou. Chebbit, der 1958 in London geboren wurde, hat begonnen, sich für Astronomie zu interessieren, als er in seiner Kindheit ein paar sehr helle Sternschnuppen am Himmel gesehen hat. Er hat sich gewundert, was diese Objekte mit Sternen zu tun haben sollen. Und zusammen mit der ersten Landung von Menschen auf dem Mond im Jahr 1969 hat ihn dieses Erlebnis dazu motiviert, ein Studium der Astronomie zu beginnen. Ein Thema, das Chebbit bei seiner Arbeit als Wissenschaftler in den 1980er Jahren sehr beschäftigt hat, war das äußere Sonnensystem. Warum ist das, verglichen mit dem inneren Sonnensystem, so leer, hat er sich gefragt. Und aus damaliger Sicht war das eine sehr berechtigte Frage. Damals hat man natürlich über die Planeten Bescheid gewusst. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und auch Pluto, der zu der Zeit noch als Planet geführt worden ist. Darüber hinaus hat man die Asteroiden gekannt, von denen man den ersten im Jahr 1801 entdeckt hat und in den fast 200 Jahren danach Hunderttausende mehr. Diese Asteroiden, die man damals kannte, die haben sich aber alle zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befunden. Einige von ihnen, die erdnahen Asteroiden, von denen ich in Folge 271 mehr erzählt habe, die ziehen ihre Bahnen innerhalb der Umlaufbahn des Mars, aber außerhalb der Bahn des Jupiters, da kannte man damals keine Kleinkörper. Gerade mal zwei Asteroiden gab's, die sich dort befanden, von denen man wusste, aber auch die waren nicht weiter von der Sonne entfernt als der Saturn. Wieso ist im inneren Sonnensystem so viel Kleinkram zu finden, weiter außen aber nicht? Denn da sollte ja eigentlich was sein. Schon 1943 hat der irische Astronom Kenneth Edgeworth spekuliert, dass hinter der Umlaufbahn des Neptuns eigentlich noch sehr viele Asteroiden zu finden sein sollten. Je weiter von der Sonne entfernt sich ein Objekt bewegt, desto langsamer bewegt es sich auch. Als nach der Entstehung der Sonne vor 4,5 Milliarden Jahren sich aus dem dabei übrig gebliebenen Material zuerst kleine Brocken aus Fels und Eis gebildet haben und später dann die Planeten, kann dabei nicht alles verbraucht worden sein. Vor allem im äußeren Sonnensystem müsste noch jede Menge Zeug ungenützt rumliegen. Denn wegen der langsamen Bewegung konnten sich die Asteroiden dort nicht zu großen Planeten zusammenfinden. Die sind einfach zu selten miteinander kollidiert. Alles, was man Ende der 1980er Jahre aber hinter der Bahn des Neptuns gefunden hatte, das war Pluto. Als Chebbit dann im Jahr 1986 von seiner Studentin Jane Lou nach einem Forschungsprojekt gefragt wurde, an dem sie arbeiten könne, hatte das passende Thema für sie gehabt. Die Suche nach noch unbekannten Objekten im äußeren Sonnensystem. Jane Lou, die wurde 1963 in Saigon in Vietnam geboren. Damals war ihr Name noch Lou Le Hang. 1975 ist sie dann wegen des Vietnamkriegs in die USA geflüchtet, wo sie ihren Namen in Jane Lou bzw. Jane X Lou geändert hat. Das X steht allerdings nicht für irgendeinen konkreten zweiten Vornamen. Lou hat ihn einfach aus Bequemlichkeit als Initial für den zweiten Vornamen gewählt. Solche Initialen muss man in vielen amerikanischen Formularen eintragen. Nach ihrem Grundstudium der Physik hat sie im Sommer 1984 am JPL-Institut des California Institute of Technology gearbeitet und hat dort die Großrechenanlagen bedient. Dort ist sie dann auch mit den Missionen der Voyager-Raumsonden in Kontakt gekommen, die ebenfalls vom JPL ausgesteuert worden sind, und das hat ihr Interesse für die Astronomie geweckt. Gemeinsam mit David Jewett hat sie sich dann ab 1987 auf die Suche nach Himmelskörpern im äußeren Sonnensystem gemacht. Es war eine lange Suche, aber im August 1992 waren Lou und Jewett erfolgreich. Der kleine Lichtpunkt, den Sie mit dem 2,2 Meter großen Spiegelteleskop am Mauna Kea in Hawaii gesehen haben, der hat sich sehr langsam bewegt, aber er hat sich bewegt. In den beiden folgenden Nächten haben Sie ihn erneut beobachten können und daraus dann seine Umlaufbahn bestimmt. Das Ding hat 6 Millionen Mal schwächer geleuchtet als die Sterne, die wir ohne Teleskop mit bloßem Auge noch sehen können. Aber es war da. Und es war 43 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Das ist weiter weg als alle großen Planeten. Das ist sogar noch eine größere Entfernung als die mittlere Distanz zwischen Pluto und der Sonne. Den Regeln der Asteroidenbenennung entsprechend bekam das Objekt die Bezeichnung 1992 QB1 mit der Jahreszahl der Entdeckung und einem Code aus Buchstaben und Zahlen, der den Entdeckungszeitraum noch ein bisschen genauer eingrenzt. Neuer Planet im äußeren Sonnensystem entdeckt. Das war die Schlagzeile, die viele Medien und sogar wissenschaftliche Einrichtungen wie die Europäische Südsternwarte benutzt haben, um diese Entdeckung bekannt zu machen. Aber eigentlich war allen klar, dass es sich nicht um einen Planet handeln kann. Wäre 1992 QB1 ein großer Planet gewesen, dann hätte er viel heller leuchten müssen. Schon damals hat man seine Größe auf nur knapp 200 Kilometer geschätzt. Heute wissen wir, dass er sogar noch ein bisschen kleiner und nur ca. 160 Kilometer groß ist. Es ging ja aber auch gar nicht um die Entdeckung neuer Planeten. Lu und Chebet, die haben genau das gefunden, was sie gesucht haben, den ersten Himmelskörper des Asteroidengürtels, dessen Existenz schon Kenneth Edgeworth im Jahr 1943 vermutet hatte und der heute, aus historischen Gründen, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will, den Namen des niederländisch-amerikanischen Astronomen Gerard Kuiper trägt. 1992 QB1 war der erste Asteroid des Kuipergürtels und dieser ersten Entdeckung sind jetzt schnell weitere gefolgt. Viele davon haben auch Lu und Chebet gemacht, aber jetzt haben auch jede Menge andere Astronominnen und Astronomen ins äußere Sonnensystem geschaut, das nicht so leer war, wie man bis dahin gedacht hatte. Heute wissen wir, dass der Kuipergürtel deutlich größer ist als der Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Ich habe in Folge 174 mehr davon erzählt, aber 1992 QB1 hat sich als ein sehr typischer Asteroid dieser Region herausgestellt. So typisch, dass er zum Namensgeber einer ganzen Gruppe von Asteroiden geworden ist, den Kubewanos. Diese Bezeichnung leitet sich von QB1 ab, das englisch ausgesprochen wie QB1 klingt. Diese QB1os, Kubewanos, die jedenfalls, die sind Objekte, die sich typischerweise 41 bis 50 Mal weiter von der Sonne entfernt befinden als die Erde. Die Umlaufbahnen dieser Asteroiden sind annähernd kreisförmig und die befinden sich ganz explizit nicht in einer Resonanz mit Neptun. Mit Resonanz sind spezielle Umlaufbahnen gemeint, bei denen die Umlaufzeit in einem ganzzahligen Verhältnis zur Umlaufzeit des Neptuns steht. Pluto zum Beispiel, der schafft 2 Runden um die Sonne in ziemlich genau der gleichen Zeit, die Neptun für 3 Runden benötigt. Diese beiden Himmelskörper stehen in einer 2:3 Resonanz und das gilt auch für eine ganze Gruppe anderer Asteroiden, die man Plutinus genannt hat. Andere Asteroiden im Kuipergürtel befinden sich in einer 1:2 Resonanz mit Neptun und allen resonanten Positionen gemeinsam ist, dass es sich um eine dynamisch spezielle Position handelt. Da sich die relative Position von Asteroid und Neptun immer wieder periodisch wiederholt, können sich auch gravitative Störungen im Laufe der Zeit aufschaukeln. Sind die beiden Himmelskörper sich zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel sehr nahe, dann stellt die Resonanz sicher, dass sich diese Konstellation regelmäßig wiederholt und so kann die Gravitation des größeren Objekts das kleinere im Lauf der Zeit quasi aus dem Sonnensystem rausschubsen. Aber, und das ist bei dem Plutinus der Fall, umgekehrt ist es genauso, kommen sich die beiden Himmelskörper nicht nahe, dann stellt die Resonanz sicher, dass das auch nie passieren kann. Die Plutinus sind also auf sehr stabilen Umlaufbahnen, was auch der Grund ist, warum es so viele von ihnen gibt. Die Kuiperwanos aber sind ja gerade die Objekte, die sich nicht in resonanten Positionen befinden, also quasi die ganz normalen Asteroiden des Kuipergürtels. Man kann sie grob in 2 Gruppen einteilen, die heißen und die kalten Kuiperwanos. Damit ist aber nicht die Temperatur gemeint, so weit von der Sonne entfernt sind die alle enorm kalt. Man meint damit die dynamische Temperatur, also das Ausmaß der Störungen von anderen Himmelskörpern, die diese Asteroiden spüren. Die meisten der Kuiperwanos haben sehr kreisförmige Bahnen und eine sehr geringe Bahnneigung. Ihre Umlaufbahn liegt also fast genau in der Ebene der Umlaufbahnen der anderen Planeten. Das alles sind Anzeichen dafür, dass sie kaum äußeren Störungen ausgesetzt sind, denn die würden die Asteroiden auf Bahnen zwingen, die stärker geneigt sind bzw. stärker von der Kreisform abweichen. Diese Asteroiden gehören zur kalten Gruppe der Kube Vanus, im Gegensatz zu den restlichen Asteroiden, deren Bahnen tatsächlich stärker geneigt sind. Woher diese heißen Kube Vanus ihre Störungen bekommen haben, das ist noch unklar, so wie vieles andere dort draußen. Wir kennen mittlerweile zwar tausende Objekte im Kuipergürtel, aber wirklich gut verstehen tun wir diese Region doch nicht. Die ist so enorm weit weg und im Gegensatz zum inneren Asteroidengürtel haben wir sie noch so gut wie gar nicht mit Raumsonden erforscht. Während die Asteroiden im inneren Sonnensystem schon vergleichsweise oft von Raumsonden aus der Nähe besucht worden sind, hat sich im äußeren Sonnensystem bis jetzt nur eine rumgetrieben, nämlich New Horizons. Die Sonde der NASA, die 2014 den Pluto aus der Nähe gesehen hat und dann weitergeflogen ist zu Arrokoth, dem ersten Kube Vanus, von dem wir detaillierte Bilder haben. Es gibt also noch viel zu entdecken, aber zumindest eine offene Frage ist mittlerweile geklärt. 1992 Kube 1 ist ja eine sogenannte provisorische Bezeichnung, also eine Bezeichnung, die Asteroiden bekommen, solange noch kein offizieller Name gewählt worden ist. Das hätten Chabot und Lou tun können, sobald die Umlaufbahn des Asteroiden ausreichend gut bekannt war, also schon in den 1990er Jahren, aber irgendwie kam es nie dazu und alle haben sich an 1992 Kube 1 gewöhnt, so sehr, dass man daraus immerhin ja die Bezeichnung der Kube Vanus abgeleitet hat. Im Januar 2018 wurde dann aber doch noch ein echter Name vergeben. Eigentlich wollten Lou und Chabot den Asteroid ja Smiley nennen, nach einer Figur aus dem Spionageroman Tinker Tailor Soldier Spy von John le Carré, den beide ziemlich toll finden. Allerdings gab schon einen Asteroid, der diesen Namen hat, in dem Fall allerdings benannt nach dem amerikanischen Astronom Charles Smiley. Also haben Lou und Chabot den Namen Albion gewählt, der aus dem Werk des englischen Dichters und Malers William Blake stammt. Albion ist dort der mythische Gründer Großbritanniens. Nun heißt der Asteroid also offiziell 15760 Albion, die Gruppe der Kube Vanus, die hat man aber trotzdem nicht umbenannt.